Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Hallo, herzlich willkommen zu Licht hören, zu unserem Podcast der Lichttechnischen Gesellschaften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Wieder an meiner Seite ist heute die Caroline Liedtke.
Hallo Johanna, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Heute widmen wir uns etwas sehr Konkretem, nämlich den Fenstern, also unserer Verbindung zur Außenwelt, zum Tageslicht. Sie sind die Brücke zwischen unseren Innenräumen und der Außenwelt. Sie beschützen uns vor Wind und Wetter und verschaffen uns trotzdem einen Bezug zur Außenwelt. Dafür ist heute bei uns Heinz Hackel von der Firma Velux, die Fenster herstellen. Und Heinz beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren sehr intensiv mit Tageslicht, ist schon viel länger in der Fensterbranche und versteht sich auch als Lobbyist für Tageslicht und Frischluft. Und er hat zum Beispiel auch die Realisierung des Sunlight Houses in Pressbaum in der Nähe von Wien in Österreich geleitet und setzt sich auch in seiner Gremienarbeit für Tageslicht ein. Herzlich willkommen, lieber Heinz.
Schönen guten Tag von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
Lieber Heinz, ich starte mal heute mit uns. Könntest du uns von einem Projekt erzählen, bei dem innovative Verglasung ein Raumerlebnis komplett verändert hat?
Kurioserweise, das innovativste Projekt war eigentlich das, wo gar keine innovative Verglasung eingesetzt wurde. Klingt jetzt kurios. Johanna, du hast vorhin das Sunlight House angesprochen. Das war so im Jahr 2008, wo die EU erstmals die EPBD rausgegeben hat. Und der ganz klare Fokus war Energieeffizienz. Und wir haben dann gesagt, ja, das ist schon wichtig, keine Frage, aber das alleine kann es nicht sein. Wir dürfen den Menschen dabei nicht vergessen. Und das Projekt war dann, schaffen wir es mit den Baustoffen, die wir im Jahr 2008 zur Verfügung haben, schon CO2-neutral zu bauen, mit einem hohen Fokus auch auf Gesundheit in Form von Tageslicht, frischer Luft, guter Raumluftqualität schlichtweg. Und dazu haben wir uns noch dazu einen sehr steilen Nordosthang ausgesucht.
Das Sunlight House ist ein reales Modellhaus in Österreich, das zeigen sollte, wie man schon mit den Baustoffen von 2008 CO2-neutral und mit einem hohen Fokus auf Tageslicht und Gesundheit bauen kann. Und EPBD oder zu Englisch EPD, Environmental Product Declaration, das ist die europäische Gebäuderichtlinie, die zum ersten Mal den Fokus stark auf Energieeffizienz legte. Damit sollen umweltbezogene Informationen aus dem Lebensweg eines Produktes oder einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, um damit die Vergleichbarkeit zu erleichtern.
Das Spannende dran war, wo man dann wirklich mit der Renate Hammer gemeinsam, damals Donau-Universität, von Anfang an mit Modellstudien gearbeitet haben. Der Architekt hat die Aufgabenstellung extrem gut verstanden und wo man gemerkt hat, das Projekt ist immer besser geworden. Das heißt, das Spannende für mich war, mit den existierenden Produkten kann man noch viel mehr machen, wenn man einfach die Planung noch etwas, ja, vielleicht mit mehr Leidenschaft und gezielter durchführt.
Das ist ein super schönes Bild. Wenn wir jetzt über Fenster reden und oft werden Fenster ja nur als ein Loch in der Wand, die Gebäudeöffnungen betrachtet, da übersehen wir ja recht viel. Was macht ein Fenster aus, also ein gutes Fenster? Und seit wann können wir überhaupt verglasen? Was hat sich da verändert? Es ist ja im Prinzip nicht nur ein Loch in der Wand.
Du hast das vorhin in deiner Einleitung sehr schön gesagt, die Brücke zur Außenwelt. Ich glaube, das dürfen wir nie vergessen. Und wir haben tatsächlich so, vorher gesagt, 2008, 2010, da war das alles sehr energiegetrieben. Also da sind Fenster rein aus energetischen Gründen eingesetzt worden. Das heißt, im Süden eine große Verglasung, um die solaren Gewinne zu realisieren. Und im Norden war das schon fast verpönt. Also so kleine Fenster und am besten gleich gar keines. Also ich glaube, als normaler Mensch muss sagen, das kann ja nicht passen. Ich will im Norden auch raussehen. Gerade im Norden habe ich das schönste schattenfreie Licht. Warum nütze ich das nicht? Also da war das Licht in dem Sinn eigentlich überhaupt nicht im Fokus. Du hast gefragt, wie lange verglasen wir schon? Naja, gehen wir jetzt einmal 200 Jahre zurück. Da war gutes Licht den Adel und der Kirche vorbehalten. Die konnten sich große, schöne Verglasungen, gehen wir in die alten Schlösser, wunderbare Verglasungen. Davon konnte das Bürgertum nur träumen oder die niederen Stände. Absolute Revolution dann in Wien, die erste Bauordnung 1929, da ist er ganz stark Richtung Heimarbeit gegangen. Das heißt, das Ziel war, dass die Hausfrauen sich etwas dazu verdienen konnten und mussten lesen, schreiben und vor allem schneidern können. Und das ohne Kunstlicht, weil das Kunstlicht in der Form nicht vorhanden war. Das heißt, da war die Notwendigkeit und da hat man eigentlich damals was sehr Gescheites rausgefunden, dass man mit circa 10% der Fußbodenfläche als Glasfläche in etwa, Insider würden sagen, 300 Lux, das entspricht einem Tageslichtquotient von 2%, also 2% der Außenfläche haben wir dann innen und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert.
Solare Gewinne sind im Grunde die kostenlose Wärmeenergie, die mit der Sonneneinstrahlung durch die Fenster in einen Raum gelangt und ihn aufheizt. Und der Tageslichtquotient kam in dieser Staffel schon ein paar Mal vor und er beschreibt, wie viel vom draußen verfügbaren Tageslicht in einem Raum ankommt. Wie viel Licht davon dann auf einer Fläche auftrifft, wird mit der Beleuchtungsstärke in Lux beschrieben. Wenn also nun 300 Lux wo messbar sind, dann ist das gar nicht so übel, jedenfalls wenn es durchs Fenster kommt. Aber es ist auch nur ein Bruchteil dessen, was uns bei strahlendem Sonnenschein draußen begegnet.
Damals ohne Studien, sondern empirisch aus der Beobachtung heraus. So, was man aber dazu sagen muss, die Räume waren dort maximal 5 Meter tief, die Räume waren relativ hoch und die Verglasungen waren relativ hoch. Das heißt, das Licht ist relativ gut in den Raum reingefallen. Die Fensterkonstruktionen, die Rahmen waren sehr schlank und das Glas war wärmetechnisch noch nicht gut, das ist der Nachteil, aber lichttechnisch. Es waren dünne Verglasungen, die sehr gut das Licht und vor allem die Farbwiedergabe wunderbar in den Raum gebracht haben. Was war jetzt die Entwicklung in den letzten Jahren? Wir haben die Verglasungen wärmetechnisch optimiert. Wunderbar. Also das muss man sagen, das war die positive Entwicklung der letzten 30 Jahre. Der Fokus war auf dem U-Wert. Also Wärmeverluste minimieren. So. Aber ich hätte fast gesagt, um jeden Preis. Man hat's ein bisschen auf dem Altar des Komforts geopfert. Das heißt, da wurde aus 2 Scheiben wurden eine 3-Scheiben-Verglasung, eine Wärmeschutzbeschichtung, die an sich sehr intelligent ist und die Wärme wieder in den Raum zurückreflektiert. Nur jede Beschichtung kostet Licht und verändert auch ein wenig die Farbe. Und da niemand gefragt hat, es ist eigentlich immer nur um Wärmeschutz gegangen, hat man das andere einfach als Kollateralschaden so stehen gelassen und einfach den Wärmeschutz optimiert und das auch im Marketing dann entsprechend kommuniziert.
Das bringt mich gleich zu einer nächsten Frage. Welche verschiedenen Arten von Glas gibt es denn heute und wie unterscheiden sie sich gerade auf die Wirkung von Tageslicht? Weil wärmetechnisch gibt es sicher unterschiedlich, aber jetzt auf Tageslicht, das hat man ja offenbar selten im Fokus.
Ja, selten bis nie, leider. Im Wesentlichen haben wir jetzt normale Wärmeschutzverglasungen. Das heißt, in Österreich, Deutschland, Schweiz, Skandinavien ist ein normales Fenster eigentlich ein Wärmeschutzfenster. Und da beginnt es bei 2-Scheiben-Verglasungen und man muss auch dazu sagen, eine heutige 2-Scheiben-Verglasung kannst du mit einer 2-Scheiben-Verglasung vor 30 Jahren überhaupt nicht vergleichen. Ja, die Anzahl der Scheiben ist noch gleich, aber man hat den Abstand zwischen den Scheiben optimiert. Dann gibt es eben diese hauchdünne Metallbeschichtung, die die Wärme zurückreflektiert. Man arbeitet mit Edelgasen innen und so weiter. Also das hat man wirklich perfekt optimiert. Man ist dann auf 3-Scheiben-Verglasungen gegangen. Jetzt diskutieren wir gerade über Vakuumverglasungen. Also man merkt, der Fokus ist immer noch der UV. Manchmal habe ich fast das Gefühl, wir steuern auf eine Eiszeit zu, aber ja, also ihr merkt schon, ich sehe es ein bisschen kritisch. Meiner Meinung nach sollte jetzt mehr Richtung Lichtergonomie gehen, also dass wir versuchen wieder mehr Licht und vor allem die Farbwiedergabe zu verbessern. Was gibt es noch für Verglasungen? Schallschutz, das ist einfach ein Thema im städtischen Bereich. Wo ist der Unterschied? Die Verglasungen sind einfach dicker. Beim Schallschutz braucht man einfach Masse. Masse, 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 dass man das abfedert. Und eine Sache, die ich sehr, sehr kritisch sehe, sind Sonnenschutzverglasungen. Da geht es runter teilweise auf eine Lichttransmission von über 30%. Wenn man sich vorstellt, im vorher von der ersten Wiener Bauordnung gesprochen, damals hatten wir Lichttransmissionen von 92-93% und starke Sonnenschutzverglasungen geht es runter auf über 30%. Und das noch dazu mit einem starken Blau-Grau-Braunstich. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich frage jetzt wirklich sehr, sehr, sehr sarkastisch, wer will so leben?
Die Farbwiedergabe ist sehr wichtig. Sie beschreibt, wie natürlich und unverfälscht die Farben von Gegenständen wirken. Das Grün eines Salates oder das Rot einer Erdbeere sollen drinnen möglichst genauso aussehen wie im Sonnenschein. Das ist jedenfalls messbar und betrifft besonders künstliche Lichtquellen und Tageslicht, wenn es durch Fenster gefiltert ist. In unserer Folge mit Katrin Schroll zur Physik des Tageslichts haben wir schon mal was zur Farbwiedergabe gehört. Ja, da geht ja dann wirklich eigentlich der Bezug, also diese Brücke zur Außenwelt ist ja dann eigentlich gar nicht mehr gegeben.
Die Renate Hammer hat es einmal wunderbar funktioniert. Wer 12 Monate im Novembernebel will, dann passt es perfekt. Man hat versucht, mit dem Glas alles zu erschlagen. Die Frage ist, muss es das? Wir haben Jahreszeiten, wo es positiv ist, wenn die Sonne reinkommt, wenn uns die Sonne kostenlos den Raum erwärmt. Da reden wir in Mitteleuropa immer noch von 7, 8, 9 Monaten. Das heißt, wenn ich ein Glas einsetze, das für 3 Monate optimal ist, aber 9 Monate kontraproduktiv ist, naja, das, glaube ich, merkt man schon alleine in der Verhältnismäßigkeit, dass das nicht sehr glücklich ist. Umgekehrt, was mache ich aber in den Monaten Mai, Juni, Juli, August, September? Das dann mit der effizienten Beschattung. Also, dass man hier wirklich flexibel ist und das auf diese Weise löst. Da gibt es wunderbare Systeme.
Gibt es vielleicht was, was wir über Fensterglas gar nicht wissen als Otto-Normalverbraucher? Sind da technische Eigenschaften möglich, die bei uns vielleicht gar nicht ankommen und die wir aber voll was ändern würden jetzt in Richtung Tageslicht?
Die gäbe es. Auch im Gespräch einmal mit der Renate Hammer sind wir auf sogenannte Physioverglasungen gekommen. Was ist das? Da gibt es spezielle Beschichtungen, die nicht nur mehr Licht durchlassen, sondern auch die Wellenlänge der Verglasungen, also das Spektrum, besser abbilden. Das heißt, man kriegt die Blauanteile, die so wichtig sind für den Körper, die den Körper aktivieren, rein. Normalerweise bei normalen Wärmeschutzverglasungen ist der Blauanteil fast zu 100% rausgefiltert. Wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung im Konzern. Und ich habe dann einmal mit dem Leiter der Entwicklungsabteilung gesprochen und gesagt, obwohl man etwas Richtung Lichtergonomie machen. Da hat es einmal ein Projekt gegeben, hat niemand interessiert, weil der Fokus ist rein am Wärmeschutz. Also klar, die Industrie liefert das, was der Kunde will. Wir haben alles Richtung Wärmeschutz kommuniziert. Jetzt kriegen wir den Preis. Vielleicht müssen wir mehr über Tageslicht reden, dass das Bewusstsein auch beim Endkonsumenten durchaus mehr ist und dass die Leute dann nachfragen. Dann wird auch die Industrie mehr in die Richtung machen.
Es gibt ja Gründe, warum wir dich hier einladen, um genau das zu tun, oder nicht, Hans? Ich gehe nochmal zurück, auch nochmal vielleicht zu jedem Laien von uns in Sachen Tageslicht. Kannst du uns vielleicht an einem konkreten Beispiel erklären, wie sich die Position und Größe eines Fensters auf die Tageslichtqualität in einem Raum auswirkt?
Ja, das ist genau der Punkt, der bei der Planung so wichtig ist, die Position. Wenn es jetzt ein normales Fenster, unter normal verstehe ich jetzt Parapethöhe von 90 oder 100 und ein Sturz von irgendwo, sagen wir mal 2,30 Meter, dann kannst in etwa 3 Meter halbwegs vernünftig belichten. Das heißt, alles, was tiefer im Raum ist als 3 Meter, ist die Belichtung nicht mehr optimal und man wird sehr oft Kunstlicht brauchen. So, was kann ich jetzt tun? Interessant in der Architektur, wenn man sich jetzt neuere Gebäude anschaut, die machen sehr gerne bodentiefe Fenster. Nichts gegen bodentiefe Fenster, aber für einen Lichteinfall bringt das fast nichts. Ja, wie gesagt, nichts dagegen, es öffnet die Wirkung, es macht den Raum großzügiger und man hat mehr Bezug zu außen. Also es gibt schon gute Gründe manchmal, es zu machen. Teilweise wird es eingesetzt, um mehr Licht reinzukriegen. Na, da müsste man in die andere Richtung gehen, da müsste man nach oben gehen. Und da brauchen wir eigentlich gar nichts Neues lernen, wir brauchen eigentlich nur da zurückgehen, schauen wir uns in Wien die Gründerzeithäuser an. Um 1900, hohe Fenster, Oberlichten, also wir brauchen gar nichts neu erfinden. Wir müssen nur das Alte, das in Vergessenheit geraten ist, quasi wieder aufleben lassen, ja. Fenster nach oben und der Idealfall wäre eigentlich, dass man sagt, natürlich niederpositionierte Fenster, um diesen Blickbezug, um den Kontakt zur Außenwelt zu haben. Also nur hochpositionierte Fenster, gut für unser Geschäft, aber das ist es auch nicht. Ja? Also kannst Flugzeug beobachten. Wir brauchen den Kontakt zur Außenwelt, drum niedrig positionierte Fenster, dann idealerweise nach oben und ein probates Mittel, das wir öfter geraten haben, dass man sagt, lasst oben den Sturz weg. Das heißt, im Prinzip das Fenster bis zur Decke rauf. Damit wird die Decke zur Lichtreflexionsfläche. Das macht unglaublich viel aus. Und da reden wir jetzt gar nicht von mehr Geld, sondern ich nutze das Fenster, das ich ohnehin geplant habe, einfach wesentlich besser aus. Das wirkt wesentlich großzügiger. Macht in der Praxis niemand.
Also ich wusste ja früher nicht, was eine Parapethöhe ist. Die Parapethöhe ist jedenfalls die Höhe von der Fensterunterkante bis zum Boden. Und der Sturz ist der tragende Balken über der Fensteröffnung. Also bedeutet ein hoher Sturz, dass das Fenster weit oben sitzt.
Ganz optimal wäre natürlich dann Licht von oben. Da kann man dann das Licht, erstens einmal wird der Raum wesentlich heller, man kann auch die hinteren Bereiche belichten. Und das ist dann diese Dreidimensionalität, wie wir es auch in der Natur kennen, dass ich sage, ich habe auch den Blick in den Himmel.
Also nicht nur Licht aus der Seite, Licht auch von oben und so ein bisschen möglichst viele Öffnungen zu unserem natürlichen Himmel letzten Endes.
Ja, also ideal wäre aus jeder Himmelsrichtung, wenn man die Chance hat und dann nach von oben. Das ist das, was wir in der Natur vorfinden. Und da reden wir jetzt, das ist vollkommen richtig gesagt, das muss nicht die rundum großzügige Verglasung sein. Da kriegen wir den Sommer nicht in den Griff, sondern ganz bewusst gesetzte Öffnungen, aber eben wirklich je nach Himmelsrichtung und auch nach oben.
Wir hatten es ja schon gerade andiskutiert. Die Wünsche an moderne Fenster sind ja gegensätzlich. Einerseits maximales Tageslicht, andererseits Wärmeschutz, keine Überhitzung, große Glasflächen, gute Energieeffizienz. Das ist ja irgendwie so das Konfliktfeld. Wie löst man das in der Industrie oder welche Antworten findet die Industrie da drauf?
Ich will jetzt nicht die Verantwortung von uns wegdelegieren, aber das ist jetzt wirklich eine reine Planungssache. Ich glaube, es braucht ein gesundes Mittelmaß und eine gewisse Kompromissbereitschaft, um hier eine möglichst optimale Lösung zu erzielen. Ich nehme ein Beispiel. Beim Sunlight-Haus war der schönste Blick auf der Nordostseite Richtung Wienerwaldsee. Das wäre doch eine sträfliche Vernachlässigung. Und da war wirklich eine ernsthafte Diskussion, darf man auf der Nordostseite ein großes Fenster machen? Und wir haben dann alle gesagt, ja, wenn das die schönste Aussicht wird, um Gottes Willen, weil es meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden dient. Dieser bewusste Einsatz, nicht aus Jux und Tollerei, auch nicht die Rundumverglasung. Wir haben zum Beispiel bei dem Projekt von Juri Treu auch gelernt, mit ihm eine lange Diskussion gehabt, weil ich gesagt habe, warum machen wir nicht eine Übereckverglasung? Der sagt, nein, das ist nicht spannend, ja, sondern wir machen eine Öffnung Richtung Wald und eine Richtung See. Das sind wie zwei Gemälde in die Landschaft. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht sehr überzeugt, habe gesagt, gut, okay. Im Nachhinein muss ich sagen, er hat hundertprozentig recht gehabt. Das hat das Projekt unglaublich stark aufgewertet.
Wow, schöner Gedanke, dass man es eine wunderbare Aussicht mit Tageslicht und Bezug zur Außenwelt als Gemälde des Raumes sieht. Großartig, schönes Bild, fantastisch. Zurück zur fiesen Wirklichkeit. Du bist gerade dabei, einen Leitfaden für die Empfehlung zu Tageslicht in Innenräumen mit zu verfassen. Welche Herausforderungen siehst du für die Baubranche im Hinblick auf Fenster und Glasfassaden, um die Tageslichtversorgung in Innenräumen zu gewährleisten?
Die große Herausforderung ist für mich das Bewusstsein schaffen. Wenn man sich die Fenster, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen abwertend, das wird teilweise sehr lieblos gemacht. Also so, aha, was muss ich erfüllen? Ein Zehntel der Fußbodenfläche, quasi Haken drunter erledigt. Ja? Auf Himmelsrichtungen, Ausblicke und Ähnliches, da wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Im besten Fall wird dann noch der Energieberater gefragt, der streicht dann das nordseitige Fenster noch weg. Also das ist sehr spaßbefreit, das Ganze, wo ich mir denke, ich glaube, das ist nicht das, was die Leute haben wollen und haben könnten. Und da geht es jetzt überhaupt nicht um Geld. Da geht es jetzt, und das war auch in meinem Eingangsstatement, Passion for Planning, wie meine dänische Kollegin das so schön sagt. Ja. Also einfach dieser bewusste Einsatz und auch, dass die Architekten wieder lernen, mit dem Licht zu spielen und jetzt nicht mit dem Kunstlicht irgendwelche Stimmungsszenarien, sondern das natürliche Licht mit all seinen Facetten, jetzt im Frühling, wann eine Wolke drüber zieht, das blaue Licht in der Früh, dass man das genießen, wo man merkt, untertags wird das Licht härter, am Abend dieses Rötliche, dass man das, was man in der Natur seit tausenden Jahren mitbekommen, dass wir das auch im Innenraum erleben.
Wie haben sich die Kundenwünsche in Bezug auf Tageslicht in den letzten Jahren verändert? Gibt es schon mehr Bewusstsein? Siehst du das?
Zarte Pflänzchen. Du liest ja in jedem Immobilienmagazin immer nur Licht durchflutet. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Und dann siehst du teilweise die Wohnung und denkst, um Gottes Willen, hier will ich nicht einmal sterben. Also der Begriff wird wirklich sehr inflationär verwendet. Es gibt in Hörsholm vis-à-vis von unserer Konzernzentrale einen Kindergarten. Und irgendwann hat Velux das mitbekommen, dass da was gemacht wird. Und ja, es hat dann mit den Architekten und mit der Kommune in Kontakt gekommen. Und ein sehr schöner Kindergarten. Und wir merken von der Belichtung, das passt überhaupt nicht. Ja. Also da hat es fast eine Rundumverglasung gegeben, aber sehr große Tragtiefen und in der Mitte war es stockfinster. Und dann war die Frage, wir wollen nicht mehr Glas. Und dann hat man gesagt, nein, wir machen was anderes. Wir lassen die Glasfläche, die wird nicht größer. Wir machen es nur anders. Und hat einfach das dort weggenommen, wo man es nicht braucht, hat es teilweise nach oben gesetzt. Und wenn man jetzt in den Kindergarten reinkommt, sagst du einfach nur wow. Und das ist nicht das Glashaus, sondern das ist dieses ganz bewusst gesetzte, du kriegst die Außenwelt wirklich mit.
Also es gibt so eine Diskrepanz zwischen Licht durchflutet, ist positiv konnotiert. Ne? Das ist ja irgendwie ein positives Bild. Und dann, was erleben wir? Und was wird uns alles als das verkauft sozusagen?
Was uns da einen Streich spielt, ist blöderweise das Auge. Ja, das klingt jetzt blöd. Der Gregor Radinger von der Donau-Universität, der Leiter des Lichtlabors, sagt immer, das Auge ist ein sehr gemütliches Organ. Ja, das Auge kommt blöderweise auch teilweise mit schlechten Lichtverhältnissen zurecht. Jetzt könnte man meinen, alles gut, ne? Nein, ist es nicht. Weil das kostet dem Körper unglaublich viel Kraft. Das heißt, unser Gehirn muss permanent das ausgleichen, was das Auge nicht kriegt. Und Auge und Hirn sind miteinander verbunden und das macht ganz viel für unser Wohlbefinden aus. Hormonsteuerung und. Also wir sind lichtgesteuerte Lebewesen. Daher brauchen wir gewisse Lichtmenge, wir brauchen diese Farben, wir brauchen das Spektrum und diese scheinbar lichtdurchfluteten Räume, die es dann in Wahrheit nicht sind, helfen uns da nicht wirklich weiter.
Verstehe. Gibt es denn regionale Unterschiede, was die Anforderungen an Verglasung angeht? Also welches Glas sinnvoll ist, so Transmissionsgrad oder Glasfarbe?
Also eher nur projektbezogen, ja? Also wo man dann energetisch durchrechnet und draufkommt, okay, um diese Förderung abzuholen oder um die Mindestbauordnung einzuhalten, brauche ich das und das. Und dann schreibt mehr oder weniger der Bauphysik vor, wir brauchen das und das Fenster. Dasselbe ist beim Schallschutz. Ja, jetzt wird natürlich durch den Mangel an Bauplätzen werden jetzt auch Parzellen, vor allem im städtischen Bereich, verbaut, wo man früher niemals bauen hätte wollen. So, und dann gibt es Anforderungen mit 43, 45, 48 dB, ja, wo man sagt, man kann es vielleicht teilweise als Industrie noch lösen. Die Frage ist aber, ist das wirklich noch sinnvoll? Oder kann die Erwartungshaltung so weit dahin gehen, dass man sagt, okay, jetzt schaffe ich im allerdichtest verbauten Gebiet mit einer stark befahrenen Straße eine Stimmung wie im Wald? Ist das wirklich sinnvoll? Oder muss man damit sagen, okay, ich lebe im städtischen Bereich, da muss mir klar sein, dass es ein gewisses Hintergrundgeräusch gibt. Dann gibt's halt die, nennen wir es teilweise, etwas verrückteren Gebäude, wo man irgendwelche spacigen Formen hat, wo man dann keine Beschattung mehr anbringen kann. Da würde ich die Planung hinterfragen teilweise. Beziehungsweise eben, wo man glaubt als Bauträger, die Außenbeschattung ist so teuer, machen wir Sonnenschutzglas und geht auch. Also es ist eher sehr vom Auftraggeber, Planer abhängig, in welche Richtung sich das Projekt gestaltet.
Ah ja, verstehe. Okay.
Welchen Tipp kannst du uns mitgeben? Ich lebe in der Wohnung, wo ich lebe. Die Caro lebt da, wo sie lebt, hat unter Umständen flacheres Licht. Kannst du uns was mitgeben, wie wir das Tageslicht durch unsere Fenster optimal nutzen können, auch für Normalsterbliche?
Ohne dass man jetzt umbaut, renoviert oder sonst irgendwas. Es gibt schon ein paar, so ganz kontraproduktiv sind zum Beispiel Vorhänge. Nichts gegen Vorhänge, aber die kann man ja untertags auf die Seite schieben. Die müssen nicht den ganzen Tag hängen und dann 20%, 30%, 40% das Licht wegnehmen. Helle Fensterbretter, macht ganz viel aus. Das ist eine wunderbare Lichtreflexionsfläche. Und wie man das Ganze noch tunen kann, ist einfach helle Fußböden, helle Wände, einfach um die Reflexion zu optimieren.
Super, das ist ja schon recht konkret. Dankeschön. Was würdest du dir für die Zukunft der Tageslichtnutzung in Gebäuden wünschen?
Wenn ich darf, ich würde es ein bisschen erweitern, gar nicht auf Nutzung, sondern auf Planung. Dass man mit einem Bruchteil dessen an Aufwand, Leidenschaft, die man für die Kunstlichtplanung verwendet, auch fürs Tageslicht verwendet. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Kunstlichtplanung schlechter werden soll, sondern beim Kunstlicht ist jedem bewusst, das ist wichtig. Beim Tageslicht ist so ein bisschen, wenn es nicht funktioniert, dann hat man immer noch das Kunstlicht. Man denkt, da gibt's mal jetzt eine Wohnung, ich weiß nicht, um 500.000 Euro und dann hast 9 Meter Raumtiefe mit einer Auskragung von 3 Meter, also im Prinzip gebaute Finsternis. Dann würde ich mich als Nutzer sagen, okay, das ist nicht das, was ich gekauft habe. Ja? Und dann steht Licht durchflutet.
Auskragungen sind aus der Fassade herausragende Bauteile, zum Beispiel ein Balkon oder ein Vordach. Eine tiefe Auskragung hat natürlich einen größeren Schatten als eine schmale. Und über einem Fenster kann sie den Lichtanfall in den dahinterliegenden Raum entsprechend stark reduzieren.
Also wirklich etwas mehr Aufwand wieder in die Planung. Und ich halte es da mit Peter Andres, dem Tiroler, der in Hamburg sein großes Studio hat, der sagt, im Prinzip muss ein Raum oder ein Gebäude so sein, dass es untertags mit Tageslicht aufkommt. So banal der Satz klingt, so schwierig ist in der Umsetzung, aber das muss eigentlich die Zielrichtung sein. Und bei Gebäuden, mit denen leben wir dann die nächsten 50, 100 Jahre. Also man muss sich auch der Verantwortung bewusst sein, dass man sagt, das ist nichts, was wir morgen wegschmeißen. Das ist schon eine große Verantwortung, die wir da haben. Wir versuchen ja auch den Planern das Leben etwas zu erleichtern, weil wir immer hören, ja, die Kunden zahlen das dann nicht und das ist so viel Aufwand. Also es gibt heute unglaublich viele Tools. Wir haben einen Daylight Visualizer eingeführt, kostenlos. Mittlerweile gibt es viele Programme, die das wunderbar abbilden. Ich denke, das würde auch den Planern helfen, dass die Kunden viel schneller verstehen, wie sich das alles im Raum auswirkt und was er im Endeffekt dafür bekommt. Du hast vorher den Leitfaden angesprochen, das ist ja auch nichts anderes als ein Tool, wo wir gesagt haben, gut, für die, die keine Simulation machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, gibt es dann etwas ganz Einfaches, wo man in Tabellen nachschauen kann und sagen, okay, das ist ungefähr meine Situation, aha, das schaffe ich mit der und der Belichtung. Also wenn du so willst, die analoge Version zu den Simulationen.
Und am Ende ist ja Licht im Gebäude zusammenzudenken. Und das heißt, wenn die Tageslichtplanung wirklich gut läuft, dann habe ich ja auch weniger Aufwand an sich schon mit einer Kunstlichtplanung und während ich das Gebäude nutze, auch einfach weniger Betriebskosten. Man kann es auch einfach so rumdenken, die Basis muss aber stimmen.
Und vor allem, die Leute rechnen immer nur so, die eine Lampe, die hat nur 4 Watt und so weiter. Ja, alles schön. Rechne jetzt das Büro und rechne das jetzt auf die nächsten 50 Jahre durch und dann wirst du schauen, auf welche Summe du kommst, ja, und was da Potenzial möglich wäre.
Ja, und das Tageslicht kommt ja täglich neu gratis dazu. Also ich meine, es war halt schon da.
Ja, man müsste es nur etwas besser nutzen.
Es hat auch keinen Lichtstromrückgang über die Lebensdauer. Kann man auch mal sagen, die kommt jeden Tag einfach frisch wieder rein.
Das noch dazu.
Der Lichtstromrückgang ist ein Begriff aus der Welt des Kunstlichts. Er beschreibt, dass künstliche Lichtquellen wie LEDs oder Leuchtstofflampen über ihre Lebensdauer langsam an Helligkeit verlieren. Dieses Problem hat die Sonne bekanntlich noch nicht.
Aber dieses Bewusstsein, dass das Tageslicht eben was anderes ist, dass das für den Körper so wichtig ist, für unsere Hormonsteuerung, dass Cortisol und Serotonin und so weiter zur richtigen Zeit in der richtigen Dosis abgegeben wird, das ist überhaupt noch nicht angekommen.
Cortisol und Serotonin sind zwei wichtige Hormone, deren Produktion stark vom Tageslicht beeinflusst wird. Cortisol, oft als Stresshormon bezeichnet, macht uns morgens wach und aktiv. Und Serotonin wirkt als Glückshormon und hebt die Stimmung.
Der Vorwurf an die Architektenschaft ist jetzt gar nicht, warum sie es nicht machen, sondern die haben auch nicht die Ausbildung in der Richtung bekommen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass man sagt, das muss Teil der Ausbildung werden. Dass man mit Licht auch wieder, man sich in der Architektur die guten Beispiele anschaut von Le Corbusier und so weiter, wie die mit Licht gespielt haben, fast schon komponiert haben. Warum ist das so in Vergessenheit geraten?
Dann hoffe ich, dass unser Gespräch heute schon auch mit dazu beiträgt, dass dieses Bewusstsein, auch die Begeisterung, die man für Tageslicht haben kann, einfach dafür sorgt, dass wir in Zukunft das ein bisschen verändern. Ich finde, wir haben jetzt schon super viel mitgenommen, auch sehr konkret. Wie können wir in Zukunft vielleicht planen, mehr Richtung Tageslicht, die Verschattung vielleicht einfach mal ernst nehmen und nutzen, wie, wo man eben kann. Aber ja, dieser Zielkonflikt zwischen, was ist uns wirklich wichtig? Ist es der Schallschutz? Ist es die Wärmeeffizienz? Wenn der Klimawandel kommt, dann wird es uns eh zu warm. Nutzen wir die Zeit in den Innenräumen dadurch vielleicht mehr, weil es da kühler ist? Aber gleichzeitig wollen wir einen Bezug. Also da wird noch einiges in Zukunft auf uns zukommen, denke ich, wo wir mehr Bewusstsein brauchen. Vielen Dank, lieber Heinz, dass du heute da warst und von deinen Einblicken erzählt hast. Auch dir, liebe Caro, vielen, vielen Dank für deine Mitmoderation. Es war wie immer eine Freude. Und auch liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir uns das nächste Thema anschauen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und es ist immer wieder spannend. Ich lerne so viel. Ich hoffe, alle, die dazuhören, da draußen auch. Vielen Dank dir, lieber Heinz. Das war super spannend.
Danke für die Gelegenheit und in diesem Sinne, dass wir es vielleicht ein Stück weit besser machen in Zukunft.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Licht hören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.